Das ist Kärnten. Der Antenne Kärnten Podcast. Eva Novak spricht mit
dem erst 22-jährigen Julian Jöri, der sich dazu entschieden hat, Pfarrer zu werden.
Das ist Kärnten.
Du Julian, du bist jetzt erst 22 Jahre jung, weißt aber schon seit vielen Jahren, dass du einmal Priester werden möchtest oder Pfarrer. Wie ist es dazu gekommen? Also warum schon diese frühe Entscheidung?
Der Berufswunsch ist gewachsen bei mir und ich glaube, da ist meine Biografie auch wichtig zu bedenken. Also ich bin in einer gemischt konfessionellen Familie aufgewachsen. Der Papa ist römisch-katholisch, die Mama evangelisch-lutherisch. Und der Glaube war für uns immer was ganz Selbstverständliches in der Familie, was sehr Ungezwungenes. Und da bin ich deshalb einfach hineingewachsen und habe meine Leidenschaft für die Theologie und für das kirchliche Leben dann in der Konfirmationszeit entwickelt. Also die Konfirmation ist ja das evangelische Pendant zur Firmung quasi. Und habe da die Kirche einfach als Safe Space erlebt tatsächlich und als Ort der Gemeinschaft, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und dadurch habe ich es mir immer mehr vorstellen können, dann auch in der Kirche zu arbeiten. Mhm. Und so ist es dann Stück für Stück immer weiter Richtung Berufswunsch, Theologie gegangen.
Okay, ja, spannend. Mit 17 warst du ja der jüngste Lektor, also so ein Laienprediger in Österreich. Mhm. Wie kann man das schon sein in den jungen Jahren?
Also eigentlich ist es erst ab 18 möglich und ich habe tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung bekommen und mit einer bestimmten Ausbildung darf man dann eben ins Amt eingeführt werden. Das ist eine 1,5-jährige Grundausbildung, die habe ich quasi schon in der Schulzeit begonnen, so parallel zum Schulunterricht.
Jetzt braucht das schon auch ein bisschen Mut, mit 17 Jahren zu predigen.
Das stimmt, ja.
Wie hast du dich da vorbereitet oder wie bist du das angegangen?
Also ich sage immer, eine Predigt zum Beispiel zu schreiben, braucht Zeit. Ich muss mir Gedanken machen, welche Rolle spielt ein biblischer Text für unsere Zeit heute. Mhm. Für mich persönlich auch, für die konkreten Menschen in der konkreten Zeit. Und wenn dann die Predigt geschrieben ist und der Gottesdienst vorbereitet ist, dann ist es für mich kein Prozess der Aufregung mehr. Ich habe da nie wirklich eine Aufregung verspürt, dann vor den Leuten zu stehen. Also das Spannendste war, da war ich 17 und bin dann einmal eingesprungen für meine Pfarrerin zu Weihnachten, bei einer Kinderweihnacht. Da waren dann 300, 400 Leute im Gottesdienst.
Wow.
In der Kirche hat es gewuselt vor Kindern, aber das war eigentlich ein wunderschönes Erlebnis für mich, was mich sehr bestärkt hat.
Das heißt aber auch, du bist ein bisschen ein Übersetzer der alten Texte in die Neuzeit für die Menschen, oder?
Das wäre schön, wenn das gelingen würde immer. Genau. Also das ist die Herausforderung, die ich sehe, weil die biblischen Texte ja 2000 Jahre mehr oder weniger alt sind. Und tatsächlich die Frage ist, welche Relevanz haben die Themen für unser Leben? Also wir feiern mal bald Ostern und das ist dann immer wieder die Frage, also die Erzählungen rund um Karfreitag, um Kreuzigung. Ich würde schon sagen, das ist eine Übersetzungsarbeit tatsächlich.
Mhm. Karfreitag ist, finde ich, so ein großes Thema. Meine Tochter ist noch nicht ganz 4 und die fragt sehr viel. Mhm. Wie würdest du jetzt eben konkret bei einem Kindergottesdienst zu Ostern den Karfreitag erklären?
Karfreitag ist exemplarisch für unser Leben, weil jedes Leben nicht nur von Höhen gekennzeichnet ist, sondern von Höhen und Tiefen. Also wenn wir quasi sterben, das ist das Ärgste, was man sich vielleicht vorstellen kann, als dunkelster Moment, dann teilt Gott diesen Moment mit uns. Das ist eine ganz klare und vertrauensvolle Botschaft, finde ich, dass Gott sich nicht zurückzieht, wenn es uns Menschen schlecht geht, sondern gerade dann ist er uns zugewandt. Er wird uns sogar ganz gleich und lasst uns dann aber quasi nicht in dieser Dunkelheit stehen, sondern nimmt uns mit, verwandelt uns. Also hin zur Auferstehung, das ist ja dann das, was wir zu Ostern feiern.
Hilft dir da auch das Theologiestudium beim Aufarbeiten von so schwierigen Fragen?
Also man ist ja herausgefordert, sich auseinanderzusetzen mit Fragen wie gehe ich damit um, dass zum Beispiel ein Bibeltext nachweislich überarbeitet worden ist. Also zum Beispiel die Auferstehung. Das braucht man. Also ist ja in der Bibel sogar, gibt es ja unterschiedliche Berichte. Also das Markus-Evangelium erzählt diese ganzen Teilbereiche mit Christi Himmelfahrt und so weiter nicht. Warum erzählt das Markus-Evangelium das nicht? Warum erzählt ein Lukas-Evangelium mehr über die Geburt Jesu? Und sich darüber wirklich vor einem wissenschaftlichen Hintergrund Gedanken zu machen, also dazu befähigt das Theologiestudium.
Mhm. Was ist denn da der wissenschaftliche Stand? Ist die Auferstehung wirklich so passiert?
Also es gibt tatsächlich außerbiblische Berichte, dass Jesus tatsächlich eine reale Person war. Und das mit der Auferstehung ist natürlich die große Frage, wie lässt sich das wissenschaftlich nachweisen? Also dass jemand wieder lebendig worden ist oder verwandelt worden ist. Also da ist natürlich die außerchristliche, Berichterstattung relativ dürftig vorhanden, weil es einfach die römischen Besatzungsmächte damals, also vor 2000 Jahren in Israel, auch nicht interessiert hat.
Ist es dir persönlich wichtig, ob es denn tatsächlich Beweise gibt oder ist es eigentlich eh egal, weil es uns nur dabei helfen soll, an Gott zu glauben?
Also Beweise sind gut, auf jeden Fall. Also sie würden es unterstreichen. Aber die Frage ist, ob die Beweise notwendig sind. Also der christliche Glaube ist ein Glaube und hat immer eine religiöse Dimension und eine geheimnisvolle Dimension, was ja das Besondere ist. Aber sie ist trotzdem irgendwie notwendig, weil wir fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist nach dem Tod, wie verhält es sich mit Seele, gibt's das nicht? Und die Wissenschaft versucht, Antworten zu geben und das ist gut, dass wir die Wissenschaft haben, aber immer wieder kommt sie an eine Grenze. Und dann ist es für mich persönlich heilsam zu wissen, es gibt dieses Geheimnis des Glaubens.
Ja, klar, es würde ein bisschen der Nervenkitzel verloren gehen, ne, wenn man alles beweist. Stimmt, guter Punkt. Wie gehst du denn mit Menschen um, die sich ganz schwer tun, die eben diese Fakten bräuchten und deswegen auch nicht glauben wollen, können oder überhaupt kein Interesse haben?
Der Dialog ist, glaube ich, ganz wichtig. Also einerseits in Bezug auf Kirche gibt es ja vor allem viele Vorurteile. Das ist halt eher, glaube ich, das Hauptproblem unserer Zeit, dass gerade im römisch-katholischen Kontext, aber in jedem kirchlichen Kontext, wie überall in der Gesellschaft, es zu Skandalen kommen kann. Und das ist dann vor allem oft Gesprächsstoff. Und bezüglich der konkreten christlichen Theologie und der Beweislage hilft tatsächlich manchmal ein Blick in die Bibel, also gerade auch ins Neue Testament, weil es ja Personen gegeben hat, die das gleiche Schicksal und die gleichen Fragen teilen. Also der Apostel Thomas zum Beispiel, der wird erwähnt in einer Erzählung nach der Auferstehung, dass er im Kreis der Jünger war und gesagt hat, also ich kann das ja nicht fassen, dass das passiert ist mit der Auferstehung. Also ich würde gerne meine Hände in seine Wunden legen und also wirklich den Auferstandenen sehen, so wie er quasi ausgeschaut hat am Karfreitag. Nur dann kann ich es glauben. Und es gibt dann diese Erzählung, dass der Apostel Thomas tatsächlich Jesus begegnet ist und Jesus gesagt hat, na dann komm her, leg deine Hände in meine Wunden und fühle. Und die Erzählung geht dann so weiter, dass Thomas dann sagt, ja, ich glaube jetzt, also dass du der Christus bist. Und Jesus entgegnet dann etwas sehr Spannendes und zwar er sagt, selig sind die nicht sehen, aber doch glauben. Also es ist immer hilfreich, einen Beweis vor sich zu haben. Aber aus der Hoffnung heraus leben wir einfach, dass eine Auferstehung möglich ist.
Mhm. Aber hast du dann noch wirklich ablehnende Haltung schon erlebt? Jetzt bist du ja jemand, der das doch schon seit er sehr jung ist, auch nach außen trägt, in deinem Freundeskreis, in der Schule oder Leute, die du bei Partys kennenlernst. Merkst du dann manchmal, dass sich die Leute schwer tun damit? Oder vielleicht sogar versuchen, dir das auszureden, deinen Glauben?
Auszureden würde ich nicht sagen. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich möchte jetzt vom Gegenteil überzeugen.
Okay.
Ablehnung in dem Sinn, dass mir jemand als Person ablehnt, wegen des Glaubens, habe ich Gott sei Dank auch noch nicht erlebt. Aber dass kritische Kommentare kommen und ich merke, aha, da geht jemand auf Distanz, das habe ich schon erlebt. Ich versuche dann, also wenn der andere das auch will, einfach den Dialog zu suchen.
Verstehst du das, dass das für andere Leute in deinem Alter vielleicht nicht so die normale Berufswahl ist oder die erste, die in den Sinn kommt?
Ja, also man braucht viel Leidenschaft, glaube ich, für den Pfarrberuf und vor allem auch viel persönliche Überzeugung. Das ist wichtiger als in vielen anderen Berufen, glaube ich, weil man ja sehr authentisch sein muss. Und Menschen merken das relativ schnell, wenn jemand auf der Kanzel steht oder am Pult steht, von biblischen Geschichten erzählt, aber nicht mit ganzem Herzen dabei ist. Deshalb ist, glaube ich, das Wichtigste, authentisch zu sein und auch nie den Anschluss zu verlieren in die Gesellschaft. Das ist natürlich die Gefahr, als wenn man immer in seiner christlichen Bubble ist, wie man auf Englisch sagen könnte, also immer nur im gleichen Kreis, dann ist es, glaube ich, gut, einmal auszubrechen, anderen Fragen sich auszusetzen. Es ist christlicher Auftrag, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und das können wir aber nur, wenn wir Teil der Gesellschaft sind.
Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt natürlich in den Kirchen Skandale, es gibt Krisen, sehr viele Austritte. Du hast schon ein paar Ideen angesprochen, wie man vielleicht wieder ein bisschen näher an die Menschen herankommen könnte, eben offen bleiben, authentisch sein. Was wären denn sonst so Ideen, wo du dir denkst, wenn ich dann einmal wirklich eine Pfarre leite, das oder das könnte ich oder wollte ich umsetzen, um vielleicht wieder mehr Interesse zu wecken?
Ich denke, Beziehungsarbeit ist was ganz Wichtiges. Also, dass man im Kontakt bleibt mit den Menschen vor Ort Und andererseits, dass eben auch gefragt wird, was wollt ihr oder was würde euch ansprechen? Also die christliche Botschaft, die bleibt ja gleich durch die Jahrhunderte hindurch. Aber eben die Frage der Übersetzung ist immer gegeben, also gerade in Bezug auf Kirchenmusik zum Beispiel. Ich persönlich spiele Orgel und liebe die traditionelle Kirchenmusik, aber ich verstehe ja, dass Musikgeschmack unterschiedlich sein kann. Und das wirklich ernst zu nehmen, ist Auftrag unserer Zeit in der Kirche und da darüber im Gespräch zu bleiben.
Glaubst du, dass sich da die amerikanischen Kirchen mit dem Gospelgesang, der ja doch sehr ansteckend ist und einladet zum Mitsingen und sehr beschwingt ist, dass die sich da leichter tun?
Das ist eine Kulturfrage, denke ich mir. Weil gerade die Gospelmusik ist ja auch nicht in allen amerikanischen Kirchen verbreitet. Es kommt ja aus dem afroamerikanischen Kulturraum und der passt auch gut zum afroamerikanischen Kulturraum. Und ob wir uns das auch aneignen wollen für unseren Kulturraum, ist etwas, was wir ausprobieren können. Also ich war selbst in Afrika für ein halbes Jahr, wann ich 16 war und habe in Südafrika ein Auslandssemester gemacht. Also ich bin da sehr, sehr offen, auch für andere Formen der Musik zum Beispiel. Mhm. Warum nicht einmal eine Band in einer Kirche installieren quasi und dadurch ja auch Menschen in die Kirche bekommen und sagen, wir nehmen euch ernst in eurer musikalischen Begabung, wenn jemand Klavier spielen kann, Gitarre spielen kann, Schlagzeug.
Und würdest du das dann auch integrieren in den Gottesdienst? Dass
ich
man
denke,
sagt, man könnte die alten Lieder ein bisschen aufpeppen und dann von einer Band spielen lassen?
Absolut. Also entweder die alten Lieder, das wäre mein Wunsch natürlich, dass man sagt, die alten Lieder werden moderner umgesetzt, dass quasi die Botschaft die gleiche bleibt, aber die Umsetzung ändert sich. Aber wir können dann mutig sein, neue Musik auszuprobieren und dann neue Gesänge, meiner Meinung nach. Mhm. Ich war da in Wien einmal in einer römisch-katholischen Pfarrgemeinde, die setzt das ganz gut um. Die haben eine moderne Jugendband, die auch alle liturgischen Gesänge, also die rituellen Gesänge quasi, mit der Band begleiten. Gleichzeitig aber auch in ihrem Auftreten traditionell sind, mit Weihrauch zum Beispiel und so weiter. Und das wäre meine Vision und meine Hoffnung, dass wir das zusammenbekommen. Quasi den alten Schatz zu vereinen mit den Bedürfnissen, die wir heute haben.
Mhm. Wie ist das denn bei euch in der Pfarre? Kommen da viele junge Leute oder ist das schon so, wie also in meiner zum Beispiel, ist der Altersschnitt doch etwas älter?
Der Altersschnitt, der ist bei uns auch eher hoch, aber es bewegt sich was. Wir haben in Villach Stadtberger Jugendreferentin, die ja sehr gute Arbeit macht und es auch schafft, junge Menschen in die Kirche zu bekommen, durch einen Gottesdienst von Jugendlichen gestaltet für alle Generationen. Das findet einmal im Monat bei uns statt. Und dadurch kommen tatsächlich auch die Jugendlichen, also viel mehr als bei einem normalen Sonntagsgottesdienst. Aber es ist natürlich eine Entwicklungssache. Also wir haben nicht so viele Jugendliche, wie wir uns das wünschen würden. Und ich war lange quasi auf weiter Flur allein in meiner Pfarrgemeinde. Aber es wird.
Warst du nicht einsam unter den vielen älteren Herrschaften?
Einsam habe ich mich nie gefühlt, nein.
Okay.
Also es ist eine besondere Gemeinschaft, weil sich dann Freundschaften bilden über Generationen, Grenzen hinweg. Und das ist was ganz Wertvolles.
Also dieser quasi Negativtrend quasi gegen die Kirche hat dich nicht abhalten können?
Mir persönlich nicht. Aber ich war mir trotzdem immer bewusst, dass es natürlich was Besonderes ist. Mhm. Gerade in der Schulzeit hat es teilweise in unserer Pfarrgemeinde Passionsandachten gegeben. Also dass man zum Beispiel in der Fastenzeit jeden Mittwoch in der Früh um 6.15 Uhr in der Früh gibt es eine Andacht im Pfarrhaus. Und ich bin dort regelmäßig hingegangen, vor der Schule. Um 7.45 Uhr hat die Schule angefangen. Ich bin um 6.15 Uhr schon im Pfarrhaus gestanden und das war für mich was Wunderbares. Also wenn quasi alle noch schlafen, ich war schon am Weg und habe dann schon diese Gemeinschaft erfahren und bin dann aber quasi dann doch pünktlich zum Schulunterricht gekommen. Und natürlich war das was Besonderes. Also der Julian, der war halt schon unterwegs. Und natürlich sind dann auch Fragen gekommen, aber ich habe es eigentlich immer sehr wertschätzend auch von meinen Freunden und Freundinnen wahrgenommen, dass sie sagen, wenn es mich glücklich macht, dann stehen sie auch dahinter. Und manche kommen dann auch natürlich an mir zuliebe in einen Gottesdienst und sagen, sie würden das gerne mal anschauen, wenn ich quasi predige. Das freut mich dann natürlich sehr.
Cool. Jetzt hattest du ja familiär gesehen die Wahl zwischen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen. Warum ist es die Kirche deiner Mutter geworden?
Bewusst gewählt habe ich es nicht. Also ich bin getauft worden evangelisch und meine Eltern haben sich entschieden, dass sie in der evangelischen Tradition groß werden soll. Und das habe ich als was sehr Positives wahrgenommen. Ich kenne quasi die römisch-katholische Kirche aus einer Innenperspektive nicht. Ich habe sehr gute ökumenische Kontakte und schätze es sehr, mit Katholiken im Austausch zu sein. Aber es war keine bewusste Entscheidung meinerseits, dass ich jetzt sage, entweder oder. Okay. Also ich bin evangelisch aufgewachsen und ich sehe in der römisch-katholischen Kirche nach wie vor großes Potenzial. Es ist eine Weltkirche, die so viele Menschen und Völker weltweit vereint und auch Frieden stiften kann und sich auch in die letzten Jahrzehnte immer politischer eingebracht hat für Friedensvermittlung, Johannes Paul II., aber auch jetzt der Papst Franziskus, also die römisch-katholische Kirche hat ihre guten Seiten. Und genauso hat die lutherische Kirche gute Seiten, zum Beispiel, dass wir die Frauenordination kennen, bei uns dürfen auch Frauen Pfarrerinnen werden. Der Umgang mit Homosexualität ist ein anderer. Also in vielen Gemeinden ist es selbstverständlich in Ordnung, dass Menschen, die ja homosexuell empfinden, als normale Gemeindemitglieder behandelt werden und der Wortverkündigung tätig sein dürfen. Und das, finde ich, ist was sehr Positives.
Ja, das muss ich jetzt von der anderen Seite aus betrachtet sagen, finde ich auch sehr ansprechend. Du hast aber natürlich mit römisch-katholischen Kollegen zu tun. Hast du da tatsächlich auch erlebt, dass teilweise so Dinge wie das Zölibat dann Menschen, die das gerne machen würden, was du machst, diesen Weg beschreiten würden, dann davon abhaltet?
Es wird immer wieder diskutiert. Also gerade zwischen katholischen Theologiestudenten im Iswar, so einer Außenperspektive. Aber es gibt auch viele, die dahinter stehen und sagen, das hat schon einen guten Grund, den ich vielleicht als Evangelischer jetzt nicht so teilen kann. Aber es ist natürlich in der Diskussion. Das ist keine Frage. Weil es auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche unterschiedliche Traditionen gibt. Also es gibt zum Beispiel die katholischen Ostkirchen, also römisch-katholische Christen, die im Libanon zum Beispiel leben, in der maronitischen Kirche, erkennen den Papst als Oberhaupt an, sind komplett katholisch, aber die Priester dürfen heiraten in der maronitischen Kirche. Mhm. Und das ist ein Sonderrecht, was der Vatikan gewissen Abteilungen der katholischen Kirche gewährt, anderen aber nicht. Da würde ich eben jetzt aus einer Außenperspektive fragen, ist das nicht unfair? Warum sollte quasi nicht, wenn jemand in Österreich römisch-katholischer Priester werden möchte, auch nicht heiraten dürfen? Innerhalb der katholischen Kirche wird es diskutiert. Es gibt ja auch gerade in Deutschland diesen synodalen Weg, also Gremien, die sich auseinandersetzen, wie Kirche, römisch-katholische Kirche, fitter fürs 21. Jahrhundert wird. Aber das ist natürlich nicht so leicht, weil die katholische Kirche Weltkirche ist. Man muss immer weltweit schauen, was braucht die ganze weltweite Kirche.
Und vor allem sind auch sehr viele Menschen, die mitreden können, sehr viel Politikum, genau. Ne, nehme ich an. Aber jetzt nur für dich selber betrachtet. Ich meine, es gibt ja sogar Studien, die belegen, dass körperliche Nähe, Familienverbund und so auch für die Gesundheit wichtig sind. Hätte dich das abgehalten? Hätten sich deine Eltern anders entschieden, glaubst du, würdest du römisch-katholischer Pfarrer werden mit dieser Aussicht auf ein weiteres, du bist erst 22, auf ein weiteres Leben ohne eigene Familie?
Also ich bin froh, dass ich evangelisch-lutherisch bin und bin froh, dass ich da auch weiß, ich habe die Freiheit, jemanden kennenzulernen und Beziehungen zu leben, offen, auch nach außen. Man könnte natürlich darauf verzichten, aber es stellt sich mir die Frage, warum darauf verzichten? Also in dem Beziehung als ein Geschenk war, auch das kann Geschenk Gottes sein, dass sich Menschen verlieben. Und deshalb bin ich froh, also in der lutherischen Kirche quasi am Weg ins Pfarramt zu sein. Ich verstehe, dass es viele Menschen abhaltet, also in der römisch-katholischen Kirche zu sagen, ich möchte Priester werden.
Oder wenn, Priesterin, oder, das ist ja die nächste genau, Thematik. Ja.
Genau, Ich kann das verstehen. Also aber eben aus meiner Perspektive, aus evangelischer Perspektive, bin ich froh, dass ich da bin, wo ich bin. Es gibt ja in Österreich die altkatholische Kirche und dort ist es ja möglich. Also Maria Kubin ist letztes Jahr geweiht worden als die erste altkatholische Bischöfin in Wien. Also vielleicht können die römischen Katholiken auch von den Altkatholiken da ein bisschen was lernen, dass es also auch möglich ist, in der alten Tradition zu stehen, mit Priesterweihe, aber sich quasi auch zu öffnen für die Notwendigkeiten unserer Zeit.
Würde vielleicht auch Personalprobleme erleichtern, ne?
Nehme ich an. Ja, das ist die Frage. Also wir in der evangelischen Kirche haben Frauenordination und haben quasi alle Freiheiten, von denen die Katholiken träumen. Aber wir haben trotzdem dieselben Probleme. Also gerade in Kärnten stehen viele evangelischen Pfarrgemeinden, die sind vakant, haben keinen Pfarrer und keine Pfarrerin. Wir suchen händeringend nach Menschen, die sich engagieren in unserer Kirche. Aber wir haben dieselben Probleme. Also, dass es zu wenig Nachwuchs gibt, dass sich zu wenig Menschen interessieren fürs Pfarramt. Und das ist natürlich die große Frage, hat es uns quasi statistikmäßig was gebracht, diese ganzen Öffnungsschritte?
Das heißt, der Trend geht trotzdem in eine ähnliche Richtung, ne?
So ist es.
Dann nutze die Chance, Julian. Mhm. Wie würdest denn du so eine Jobausschreibung oder ein Motivationsschreiben für diesen Job formulieren, der einen Anreiz schafft, für junge Leute zu kommen?
Ich würde sagen, das Pfarramt ist eine Spielwiese, wo man sich auch ausprobieren kann, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo Kirche im Umbruch ist, können neue Projekte gestartet werden. Die Kirchen machen auch Geld locker, um neue Projekte zu unterstützen, um Menschen zu fördern, die sagen, wir wollen an der Kirche bauen. Es ist außerdem ein Job, der vom Tagesablauf her interessant ist. Man hat nicht die fixen Arbeitszeiten oder weniger wie in anderen Berufsfeldern. Es ist oft möglich, dass man am Dienstagvormittag, wenn alle arbeiten, fährt man halt zum See, weil erst am Nachmittag die Beerdigung wartet oder die Taufe. Man ist quasi immer im Dienst, aber hat auch die Möglichkeit, sich viel Freiheit zu nehmen im Pfarramt.
Und ich nehme an, es ist sehr abwechslungsreich, ne? Weil im Endeffekt bereitest du ja auch jeden Trauergottesdienst speziell auf die Person oder jede Hochzeit neu vor, nehme ich an.
Also wer gern mit Menschen arbeitet, der ist im Vorberuf, glaube ich, genau richtig, weil man ist bei den Menschen von der Wiege bis zur Bahre, wie wir sagen, also von der Taufe bis zum Sterbebett. Und das ist so ein allumfassender Beruf, der die ganze menschliche Existenz begleitet. Und ich finde, das ist, also wem das liegt, für den ist das sicher ein ganz bereichender Beruf.
Jetzt lass uns nochmal über Ostern sprechen. Wir haben schon ein bisschen den Karfreitag angesprochen, der ja jetzt der etwas unschönere Teil des Osterfestes ist. Was bedeutet dir dieses Fest persönlich? Es ist ja doch das wichtigste Fest in der Kirche, in unserem Glauben. Was sind so Dinge, die du damit verbindest?
Ostern ist für mich der Aufstand des Lebens gegen den Tod, würde ich sagen. Es ist ein Geschehen, was Menschen in Bewegung setzt. Damals war es nicht so, dass die Jünger gesagt haben, gut, Jesus ist wieder da, er ist auferstanden, schön, jetzt geht alles weiter wie davor. Weil es hat Menschen in Bewegung gesetzt. Es war wirklich eine Verwandlung. Und ich glaube, so nehme ich das Osterfest da für mich heutzutage wahr. Gott nimmt mich quasi in meiner Tiefe an, in meinen Nöten am Karfreitag. Und am Ostersonntag sagt er, komm, wir stehen auf. Und Ostern ist da eng verbunden mit der Lichtthematik. Also Licht kommt in Dunkelheit. Und ich glaube, jeder von uns kann zum Lichtbringer werden in der Gesellschaft, wenn man dem Nächsten hilft. Also Nächstenliebe ist ja ein großes Thema in unserem Glauben. Genau.
Friede wäre auch schön, ne?
Friede wäre schön.
Wenn du schon vom Licht sprichst. Ja. Das sind ja teilweise dunkle Zeiten im Moment.
So ist es. Und da sind wir als Christen ja irgendwo berufen, dort, wo wir können natürlich, was Positives beizutragen, eben Lichtbringer zu werden, dort, wo wir eben können. Also Politiker und Politikerinnen sind da in besonderer Weise natürlich berufen, glaube ich auch. Also sich von der christlichen Botschaft ansprechen zu lassen und dazu erkennen, es bringt der Gesellschaft etwas, Frieden zu fördern, Wohlstand, ein gutes Miteinander zu fördern und auch eben auf die Benachteiligten zu schauen. Wer leidet unter Krieg? Wer leidet unter Hunger? Wer leidet unter Inflation? Jesus würde genau auf diese Menschen schauen. Und eben nicht nur schauen und nicht nur reden, sondern tatkräftig um Lösungen ringen.
Schöne Worte. Was ist deine liebste Ostertradition, wenn ich noch fragen darf?
Reindling backen, würde ich sagen. Also ich habe letztes Jahr ein halbes Jahr in Rumänien studiert, in Hermannstadt in Siebenbürgen. Das ist quasi fern der Heimat. Reindling gibt es dort keinen. Aber ich habe mir dann gedacht, na, das gehört für mich zum Osterfest dazu, einfach als Tradition. Und habe dann selber einen Reindling gebacken dort und in der evangelischen Stadtkirche dann auch, also wir haben dann ein Osterfrühstück gehabt und das verteilt. Und das war eine Ostertradition aus Kärnten, die dann quasi auch den Weg nach Rumänien gefunden hat.
Und ist er gut angekommen?
Er ist gut angekommen. Hat gut geschmeckt.
Geht ja fast nicht anders. Wo kommt eigentlich diese Geschichte mit den Hasen her? Lernt ihr das auf der Uni?
Tatsächlich nicht. Na, also das ist Tradition, die ihren Ursprung zumindest nicht in den biblischen Schriften hat. Also die Rede ist nur von einem Hahn, der kräht am Karfreitag, aber von einem Hasen zu Ostersonntag ist nicht die Rede. Ein Tier, was relevant für uns als Christen ist, von der Symbolik ist das Lamm natürlich. Also Jesus, als den man identifizieren kann mit einem Lamm, das quasi geschlachtet wird. Deshalb gibt es ja in manchen Supermärkten, ich war gerade gestern in einem Supermarkt, gibt es ja auch diese Gebäcksachen, Osterlamm, was man essen kann an Kuchen. Mhm. Also ich glaube, das wird noch viel mehr von der Symbolik her passen.
Dann wünsche ich dir frohe Ostern. Wirst du selber einen Gottesdienst halten oder bist du Zuhörer diesmal?
Am Karfreitag werde ich einen Gottesdienst halten. Da bin ich um 9.30 Uhr in Ariach in der evangelischen Pfarrkirche. Und am Ostersonntag spiele ich Orgel. Da bin ich jetzt auf der Kanzel, aber ich spiele Orgel in der evangelischen Kirche in Tschöran am Ossiacher.
Also fleißig im Einsatz.
So ist es.
Wäre das dann auch, wenn du zurückkommst von deinem Studium, bist du ja schon bald fertig mit deinem Master, wäre das dann auch so geplant, dass du in ganz Kärnten tätig bist oder würdest du dir wünschen, dann in eine so eine Heimatgemeinde einziehen zu können?
Ich hätte gerne eine konkrete Pfarrgemeinde, das wäre schon schön.
Ist das denn so wie bei Ärzten, dass das ein bisschen schwierig ist, so eine Kassenstelle zu bekommen? Oder sind da eh schon Pfarrer, die warten auf einen jungen, motivierten Pfarrer?
Also die warten. Und ich kann auch wirklich nur motivieren, dass wenn Menschen Lust haben, sich für den Pfarrberuf zu interessieren, es gibt so viele Gemeinden, die einen mit breiten Armen empfangen und sich sehr freuen würden.
Das heißt, man hat auch Jobgarantie wahrscheinlich sogar, wo man sich aussuchen kann, wohin.
Man hat Jobgarantie. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich eben das Studium jetzt fertig mache und danach gibt es noch quasi eine Ausbildungszeit, also fürs Pfarramt hin, das nennt sich in der evangelischen Kirche Vikariat. Das dauert 2 Jahre. Dann kommt noch ein Probejahr und dann wird man dann wirklich evangelischer Pfarrer oder Pfarrerin. Ich persönlich werde wahrscheinlich nicht direkt nach meinem Studium in dieses Vikariat einsteigen, sondern noch ein zusätzliches Studium anhängen, weil ich einfach merke, dass die wissenschaftliche Forschung auch mich sehr, sehr interessiert. Und da ist, wenn wir schon über das Thema Ökumene reden, geplant, dass ich ab Oktober in Rom studiere für 2 Jahre. Also dadurch weitet sich mein ökumenischer Horizont auch noch einmal. Und ich glaube, das ist gut und wichtig, ökumenisch zu denken in dieser Zeit.
Okay, ja, dann sind wir sehr gespannt, wo du enden wirst. Hoffentlich bei uns in der Nähe irgendwo. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg.
Danke. Ich wünsche dir auch ein frohe Ostern.
Das ist Kärnten, der Antenne Kärnten Podcast.